Für mich war es viele Jahre, und ich war ja ewig im ORF, das ist ja ein rein dominiertes ÖVP- und SPÖ-Medium, ganz klar, dass die FPÖ etwas ist, bei dem man nicht dabei sein sollte. Ich habe es aber nie hinterfragt. Da kommen Sie auf einen Punkt, wo ich mir auf einmal denke, wow, ich bin auch schuld, dass wir jetzt diese Politiker sitzen haben, dass es überhaupt möglich ist, dass ein Herr Babler Medienminister ist oder so. Weil ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht.
Sie war einmal ein Fernsehstar, schreibt das linke Magazin Falter über meinen heutigen Gast. Und damit hat es ausnahmsweise einmal recht. Marie-Christine Giuliani kennen viele Menschen in Österreich seit Jahrzehnten aus Radio und Fernsehen. Nach rund 40 Jahren Staatsmedien wie Ö3 und ORF hat sie jedoch einen klaren Schnitt gemacht und den Schritt in die Politik gewagt. Heute ist Giuliani Nationalratsabgeordnete der FPÖ, Sprecherin für Petitionen und Bürgerinitiativen und eines der prägenden Gesichter von FPÖ-TV. Marie-Christine Giuliani gibt normalerweise keine Interviews. Für dieses Gespräch macht sie aber, wie sie selbst sagt, eine Ausnahme. Wir sprechen heute offen, persönlich und kritisch miteinander. Liebe Zuseher, Sie erfahren heute, wie wirklich beim Staatsfunk gesprochen wird, und wir enthüllen, wie unsere Volksvertreter auf die Anliegen der Bürger reagieren. Es erwartet Sie also ein spannender und exklusiver Einblick in die Welt der Medien und der Politik. Und damit begrüße ich Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Elsa auf 1. Frau Giuliani, auch Sie begrüße ich ganz herzlich. Schön, dass Sie gekommen sind.
Vielen Dank, Frau Mittmannsgruber, dass ich kommen durfte. Ich bin sehr gerne hier.
Frau Giuliani, ich dachte schon manchmal darüber nach, was meine Ex-Kollegen bei den Systemmedien wohl gedacht haben, als sie mich zum ersten Mal bei der Konkurrenz, also den sogenannten Alternativmedien, sahen. Die einen werden sich gedacht haben, oh mein Gott, ich habe mit einer Rechtsextremen zusammengearbeitet. Die anderen werden sich gedacht haben, toll, dass sie das gemacht hat. Also da wird es von bis geben. Wie waren denn bei Ihnen die Reaktionen? Bei mir hat sich nie jemand gemeldet, ich weiß es nicht. Aber hat sich bei Ihnen jemand gemeldet oder haben Sie Reaktionen mitbekommen? Wie war denn das?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mit einigen Kollegen vom ORF auch nachhaltig Kontakt. Die haben sich auch noch wirklich gut eingebracht, weil viele Menschen ja auch, die im ORF arbeiten, während Corona eine andere Meinung hatten und sich zum Beispiel nicht impfen lassen wollten und differenziert darüber gedacht haben und ein Problem mit der Impfpflicht hatten. Und mit denen habe ich nachhaltig Kontakt. Und von den anderen, ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so der Typ, der über das nachdenkt, was die anderen sich denken könnten. Da gibt es ja so ein wunderbares Lied, man kann sowieso nicht ändern, was die anderen über einen denken. Es ist mir eigentlich gleichgültig, muss ich sagen, was sie sich denken.
Wie geht's Ihnen denn damit, wenn Sie sagen, Ihnen ist es gleichgültig, dann wird es wahrscheinlich auch in dem Fall so sein, aber von einem bekannten, beliebten Fernsehgesicht, trotzdem der Wechsel zu einer Partei, die sehr heftig angegriffen wird und vielfach als rechtsextrem bezeichnet wird.
Ja.
Nagt das dann nicht manchmal oder ist Ihnen das auch, lässt Sie das auch kalt?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sehr, sehr gerne Ö3 und Fernsehen gemacht. Und zwar deswegen, weil ich die Menschen sehr mag. Den ganz normalen Bürger, den Menschen da draußen, der sich darüber freut, wenn er mal in ein Fernsehstudio eingeladen wird. Ich habe es geliebt, während meiner Bingo-Ziehungen, also davor, viel im Studio zu sein und mit den Leuten zu plaudern und ihnen ein bisschen ein Gefühl von zu Hause zu geben, sodass sie sich nicht so ganz fremd fühlen. Ich habe mit ihnen vor Sendungen auch ganz klar und offen darüber geredet, dass jetzt die Sendung an sich nicht so wahnsinnig wertvoll ist, aber es geht sowas wie so ein Zeitfenster auf und wir können anderen, die vielleicht zu Hause sind, die nicht gehen können, die vielleicht krank sind, ein bisschen ein Gefühl von Zusammengehörigkeit vermitteln. Das war für mich immer das Ding, warum ich gerne Fernsehen gemacht habe. Ich habe mir gedacht, das richtet sich vor allem an die Menschen, die vielleicht hier jetzt über dieses Medium eine Ansprache brauchen. Also das war für mich eigentlich der wichtige Punkt, warum ich das gemacht habe. Dass jetzt viele Menschen vielleicht sich denken, wie kann man bei der FPÖ sein? Das kann ich fast verstehen, muss ich Ihnen wirklich ehrlich sagen. Weil für mich war es viele Jahre, und ich war ja ewig im ORF, das ist ja ein rein dominiertes ÖVP- und SPÖ-Medium, ganz klar, dass die FPÖ etwas ist, bei dem man nicht dabei sein sollte. Ich habe es aber nie hinterfragt. Ich habe es ganz einfach, so wie viele andere Menschen auch, aus den Medien und aus dem, was die Leute so sagen, mitgenommen. Und ich habe da auch so meine Erfahrungsreise machen müssen, zu lernen, dass die Medien ganz einfach, im Prinzip manipulative Medien sind, größtenteils, die eine gewisse Meinung verbreiten. Darüber habe ich nie nachgedacht. Hatte ich auch keinen Anlass. Ich war beim Fernsehen, ich war beim Radio, ich habe mein Ding gemacht, ich habe meinen Sohn großgezogen und es war eigentlich alles ja ganz okay in Österreich. Darüber nachgedacht habe ich dann erst, wie diese ganze Corona-Thematik begonnen hat, wo auf einmal das wie bei Aschenputtel war, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen oder so. Was ist denn da auf einmal los? Seit wann geht's nur mehr so und so nicht mehr? Seit wann darf man nur mehr diese Meinung haben und diese nicht? Das hat mich sehr schockiert, weil das ist nicht die Welt, in der ich groß geworden bin. Ich bin jetzt auch schon ein älteres Kaliber. Ich bin in einer Welt groß geworden, wo du alles durftest und alles sagen durftest und man hat dann einfach darüber diskutiert und jeder hat vom anderen was lernen können. Und auf einmal war das vorbei. Und ich habe mir damals überlegt, als quasi Fernsehgesicht, ehemaliges, was kann ich beitragen? Was kann ich beitragen, um den Menschen da draußen, die genauso wie ich früher jetzt die Zeitungen aufschlagen, den Fernseher aufdrehen oder so, ORF aufdrehen, denen zu zeigen, dass hier offensichtlich nicht differenziert wird, sondern es wird ein Einheitsbrei kommuniziert. Und das war ja so heftig, da ist ja der Nehammer und der Kurz alle aufgetreten und gesagt, die Impfung schützt jeden und alle und wer nicht geimpft ist, ist quasi Ausschuss aus der Gesellschaft, das darf man nicht, alle müssen so. Also wir haben ja das wirklich, das war ja massiv, das war ja zutiefst schockierend. So. Und mir gedacht, was mache ich? Und dann habe ich mir gedacht, was mache ich? Ich mache Interviews. Und habe mich dann an meinen Computer gesetzt und habe damals das erste Video gemacht mit der Frau Dr. Maria Hubmer-Mock, die jetzt auch diese MEHA-Aktion im EU-Parlament gestartet hat, zusammen mit unserem Gerald Hauser, Make Europe Healthy Again, einfach eben auch, um aufzuklären. Und habe dann irgendwie gesehen, interessant, also der Herr Kickl sagt im Parlament genau das, was ich mir auch denke. Halt, stopp, Moment, wir müssen uns das genau anschauen. Was passiert bei Lockdowns mit jungen Menschen, mit alten Menschen? Pomali, ja, also das Gegenteil von den restlichen Parteien. Und dann habe ich ihn kontaktiert und habe eigentlich nur geschrieben, also ich finde das total interessant, also da wird von der FPÖ etwas kommuniziert, was ich mir denke. Wie kann das sein? Komisch. Also sie stehen auf einmal für Freiheit. Die wollen, dass differenziert wird. Die wollen, dass man alle Experten mit einbezieht, auch die kritischen Stimmen. Und er hat dann zurückgeschrieben, worauf ich nicht richtig verwundert war. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Und ich habe mir dann gedacht, weil ich halt klassisch Fernsehmensch versuche, meine Dinge effizient zu lösen, habe ihm vorgeschlagen oder gefragt, ob das nicht okay wäre, wenn ich meine Videos auf FPÖ-TV spielen darf, weil dann sehen sie oder hören sie mehr Leute, weil mir ging es nur um die Menschen. Mir ging es nicht darum, ihnen zu sagen, so geht's oder so geht's, sondern mir ging es darum, ihnen zu sagen, es gibt das, was der ORF behauptet und dann gibt es aber noch ganz viele Experten und Spezialisten, Superstar-Ärzte wie Ioannidis, die sagen ganz was anderes. Und dass man das ein bisschen in den Fokus bekommt, dass man hier also das ganze Portfolio an Möglichkeiten hören kann und sich dann als intelligenter Mensch überlegt, was stimmt jetzt für mich, da wollte ich hin. Und er hat dann gesagt, das war recht witzig, ja gerne, aber es könnte sein, dass dann viele Freunde sich aus ihrem Leben verabschieden. Und da habe ich ihm dasselbe gesagt, wie ich Ihnen jetzt gesagt habe, das ist mir egal. Weil Menschen, die mich aufgrund meiner Meinung bannen, ja, und quasi nichts mehr mit mir zu tun haben wollen, das waren eh nie Freunde. Weil für mich sind Freunde Menschen, mit denen man über alles reden kann. Und ich habe auch meine Mädelsrunde. Und da gibt es so viele unterschiedliche Frauen, die unterschiedliche Parteien wählen oder auch während Corona unterschiedlich agiert haben. Und es war nie ein Problem. Ich glaube, dass das Freunde sind. Der Rest sind keine Freunde, sind eher Bekannte, würde ich sagen.
Ja, das auf jeden Fall. Aber Sie sind jetzt schon bei fast der Gegenwart angelangt. Ich will jetzt nochmal zurück zu Ihrer Zeit beim ORF. Weil Sie gesagt haben, es hat nie einen Grund gegeben, dass Sie etwas hinterfragen. Hat es da wirklich nie Situationen gegeben, wo Sie misstrauisch wurden, wo Sie dachten, zum Beispiel bei der Flüchtlingskrise oder, na gut, da war Sie ja, glaube ich, waren Sie ja nicht mehr beim ORF, aber 2015, aber einfach überhaupt irgendwelche Situationen, wo Sie sich dachten, das ist irgendwie schon komisch, wie da berichtet wird und weiß auch nicht, wo Sie dann das irgendwie auch verdrängt haben vielleicht für sich oder...
Also es war sehr spannend. Also ich habe ja ein sehr wechselvolles Umfeld, ja. Und es war sehr interessant, weil bei dieser Flüchtlingsthematik war sich unsere Mädelsrunde eigentlich sehr einig. Und die Einigkeit bestand darin, dass wir grundsätzlich der Meinung sind, dass es unglaublich wichtig ist, Menschen, die in Not sind, zu helfen. Das ist ein Teil von Menschlichkeit und für mich etwas Selbstverständliches, eine meiner Werte. So. Aber da war so ein riesen Kuddelmuddel, der über uns quasi hereingeströmt ist und hier durch diese Willkommenskultur in unser Land gekommen ist. Und wir sind halt auch so groß geworden, dass wir versuchen sollten, immer zu helfen und zu tolerieren. Und dann kamen aber langsam die Geschichten, dass eben Familien, bedürftige Familien aufgenommen haben oder einzelne Jugendliche aufgenommen haben, um ihnen zu helfen, hier Boden zu gewinnen. Und dann sind die bösen Geschichten gekommen, was halt teilweise wirklich ausgenutzt worden ist oder was auch an Morden und Gewalttaten passiert ist. Und dann war eigentlich klar, dass hier zu wenig darauf geschaut worden ist, auch die eigene Bevölkerung zu schützen, die gut ist, die gewohnt ist, anderen zu helfen, die tolerant ist und auch so erzogen worden ist, die davor zu beschützen, dass man sie verletzt. Da waren wir uns einig. Ja? Ich bin auch heute noch der Ansicht, dass die Welt allen Menschen gehört. Grundsätzlich. Die Welt gehört uns allen. Aber man sollte darauf achten, wenn Menschen ihren Wohnort und ihren Lebensplatz wechseln, dann sollte man in einem Land, und das ist für mich eines der wichtigsten Aufgaben einer Regierung, man sollte für Sicherheit der Bevölkerung sorgen und schauen, dass Menschen hierher kommen. Und es sind ja von so vielen Ländern schon Menschen zu uns gekommen, die zu uns passen, die dieselben Werte haben, dieselbe Kultur und dieselbe Idee, wie Zusammenleben funktioniert. Und das ist halt leider furchtbar daneben gegangen. Also man liest eh jeden Tag in der Zeitung so viel Böses. Also wenn man sich da hineinfühlt, kann man eigentlich kaum mehr atmen. Also kriegt man Schnappatmung. Ja? Aber das ist nur die Spitze vom Eisberg, weil das, was alles wirklich passiert, wenn man mit Kellnern in Lokalen spricht oder Leuten in Firmen, da könntest du die ganze Zeitung füllen. Da müsstest du jeden Tag so eine Zeitung drucken, um das alles eigentlich zu Papier zu bringen, was passiert. Das, glaube ich, ist halt sehr daneben gegangen, die Migrationsthematik.
Das war ja eines eben der polarisierenden Themen oder ist es bis heute, darum habe ich es erwähnt. Aber mich hätte ja eben da interessiert, wie es gerade eben beim ORF zugeht, wenn solche Themen auftauchen. Ich habe ja schon viele Interviews auch mit anderen Journalisten geführt, die eben bei solchen Medien waren, die eben schon sagen, weil sie auch vorhin gesagt haben, früher hat man sagen dürfen, was man denkt, die schon sagen, dass das immer schon oder sehr lange schon so ist, dass man gewisse Meinungen folgen muss und die anderen nicht aussprechen sollte. Haben Sie das so nicht wahrgenommen in Ihrer Zeit?
Ich sehe das so. Warum? Also wir können das Kind ja beim Namen nennen. Die Journalisten in den öffentlich-rechtlichen Medien sind von ihrer Einstellung so orientiert, dass sie versuchen in der Politik stets jemanden zu blamen. Und das ist halt dann immer die FPÖ, weil die anderen sind die Guten. Also da gibt es auch dieses merkwürdige Konstrukt, das völlig absurd ist, weil rechte und linke Parteien hat es immer schon gegeben, das sind die beiden Hälften der Demokratie. Also das jetzt in irgendeiner Form zu gewichten, ist ja per se schon eigentlich lächerlich. So, und wenn man sich jetzt die politischen Interviews im ORF anschaut, zu Thema Migration, ja, dann machen die einen kapitalen Fehler, weil eigentlich muss man sich das von ganz oben anschauen. Verantwortlich sind nicht die Menschen, die zu uns ins Land kommen für das Chaos, was hier passiert, sondern verantwortlich ist eine vollkommen verkehrte Politik. Wie ich schon sage, eine Politik hat in erster Linie die Aufgabe, auf die Sicherheit ihrer Bevölkerung, ihrer Kinder zu schauen. Das ist nicht passiert. Also man hat einfach die Schleusen geöffnet und hat überhaupt nicht darauf geschaut, wer passt zu uns, wie groß ist unsere Kapazität, wie viele Menschen können wir hier gut ankommen lassen, wie vielen Kindern können wir die Chance in unseren Schulen geben, dass sie unsere Werte lernen können, unsere Sprache, dass sie hier Fuß fassen und irgendwann einmal zufriedene und glückliche Familien gründen. Darauf hat man überhaupt nicht geschaut. Für mich ist der Verantwortliche, ich mag das Wort Schuld nicht, das ist immer so rückwärts gerichtet, aber die Verantwortung trägt für mich nur die Politik. Und in der Politik wissen wir ja, welche Parteien da gesessen sind und das nicht möglich gemacht haben, dass man hier differenziert vorgegangen wäre. Und was machen die öffentlich-rechtlichen Medien? Anstatt darüber zu reden, dass jene, die jetzt noch immer in der Regierung sitzen, damals schon verantwortlich waren, reden sie lieber darüber, dass eine FPÖ so böse ist und quasi keine Migration wünscht. Das ist eine absolute Verzwergung des Problems, weil die FPÖ tickt so genau gar nicht. Ich sitze ja hier und bin ein Teil der FPÖ und sehe das überhaupt nicht so. Es ist einfach nur von der Kapazität mittlerweile so, dass wir es nicht mehr fassen können und das ist für alle schrecklich. Für die, die gekommen sind und hier wirklich arbeiten möchten, bleiben möchten, Familien gründen wollen, sich integrieren möchten, ist es schrecklich. Und es ist für die Bevölkerung des Landes, für die Österreicherinnen und Österreicher schrecklich, weil die mehr oder weniger keine Chance mehr haben, sich sicher auf der Straße zu fühlen. Das ist schlimm. Und diejenigen, die jetzt bei uns sind und diese fürchterlichen Gräueltaten anrichten, da passiert nichts. Ich meine, ich glaube, jetzt stand wieder in den Systemmedien, es wurde wieder einer nach Hause geschickt. Das ist ein Jammer. Ich meine, das ist eigentlich ein Skandal, weil das ist der Job einer Regierung, das ordentlich zu handhaben. Das ist meine Meinung.
Sie haben ja vorhin gesagt, es gibt ja Ex-Kollegen, die schon immer die FPÖ gut fanden oder die da einfach heute noch mit Ihnen in Kontakt sind. Aber wie geht es denen? Arbeiten die dort noch oder wie geht es Menschen, die einfach anderer Meinung sind? Die dürfen die ja nicht sagen bei ihrem Medium, sonst wären sie ja ihren Job los.
Im Prinzip ist es so, dass viele Kollegen von mir eben vom ORF mittlerweile in Pension sind. Und die sind jetzt frei und unabhängig, haben aber ihre Qualifikation nach wie vor und machen ziemlich gute Dinge. Also arbeiten bei vielen kritischen Projekten mit. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und die bringen dort ihre Expertise ein. Und sonst werden Sie merken, es gibt für mich über den ORF nicht viel zu sagen. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich sehe das Programm auch nicht. Wenn ich es sehe, rollt es mir die Zehennägel auf, weil es so klar meinungsmachend ist und nicht informativ, dass man sich das nicht mehr anschauen kann. Also das ist für mich etwas, das ist unten durch. Und die Haushaltsabgabe ist für mich auch das macht mich fassungslos, weil wenn jetzt der ORF wirklich nach wie vor ein Medium wäre, wo Journalisten drinnen sitzen, die ihr Ding machen können und Informationen verbreiten könnten, ja, wo man dann sagt, aha, der hat das gesagt und der hat das gesagt und der sieht es so und der sieht es so und jetzt kann ich mir eine Meinung bilden, weil ich die unterschiedlichen Teile der Information und der Möglichkeiten präsentiert bekomme, dann wäre es ja okay, dann sollen sie von mir aus irgendwas bekommen dafür. Aber das tun sie nicht. Das ist eigentlich eine reine Systemorgel, die da mit Steuergeld bespielt wird und das finde ich eigentlich furchtbar. Ja.
Aber für mich ist ja gerade das immer so interessant, wenn Leute, die ja dort 30 Jahre lang gearbeitet haben. Heute sprechen sie so und sie sind ja sehr kritisch. Sie sind ja wahrscheinlich immer schon kritisch gewesen vom Charakter. Ich weiß es nicht, also ich gehe davon aus, dass. Aber wie ist das möglich, dass man 30 Jahre lang solche Erkenntnisse nicht hat? Corona ist natürlich ein einschneidendes Erlebnis gewesen, das ist klar. Aber dass trotzdem ja, dann erst plötzlich dieser Stein ins Rollen kommt, sozusagen.
Da kommen Sie auf einen Punkt, wo ich mir oft manchmal denke, wow, ich bin auch schuld, dass wir jetzt diese Politiker sitzen haben, dass es überhaupt möglich ist, dass ein Herr Babler Medienminister ist oder so. Weil ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht. Ich bin ein 65er Baujahr. Ich meine, wir waren jetzt, kürzlich war jetzt ein großes Event im Parlament, Nationalfonds, also super, da saß der Herr Wranitzky, ja, da saß der Herr Kohl, die waren auch da und die waren da sehr aktiv und es ist großartig, dass es das gibt. Es sind auch von uns Leute im Nationalfonds, von der FPÖ, das wurde gemeinschaftlich beschlossen. Und wenn man dann einen Wranitzky reden hört und das war SPÖ, ja, dann macht das Freude. So, aber solche Politiker gibt's halt nimmer mehr im Parlament, ja. Wenn man einen Herrn Kickl reden hört, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat Hand und Fuß, macht Sinn und ist bevölkerungsverbunden. Aber wenn man sich den Rest anhört, da geht's eigentlich nur mehr darum, entweder Reels zu produzieren. Ich sehe ja schon Leute von der Neos, die gehen dort an den Pult. Und dann kann ich jetzt schon durch die Brille schauen und sehe, dass der im Prinzip schon das zukünftige Reel produziert, weil er es genau so macht, wie man es dann leicht zusammenschneiden kann, um es in die Social Media hineinzuhauen. Also ich weiß jetzt auch nicht genau, wo die Politiker abgeblieben sind, denen es wirklich um die Leute geht. Bei uns sitzen sie, aber sonst muss ich sagen, vermisse ich sie herzlich.
Was wäre eigentlich gewesen, wenn Sie noch beim ORF gewesen wären und da wäre Corona gekommen? Wären Sie dann gegangen?
Na, die hätten mich rausgeworfen. Die hätten mich sicher rausgeworfen. Aber das ist ja heutzutage gar nicht mehr notwendig, dass man wird sowieso rausgeworfen, wenn man älter wird als Frau beim ORF. Das ist eigentlich Standard. Also das ist ja auch grimmig in Wirklichkeit, ja, um mal über die Kollegen zu reden. Aber es wundert mich immer, dass sich die so wundern, weil das weiß ja eigentlich jeder, dass der ORF im Prinzip eher so frauenfeindlich ist, also Frauen mag er gern, aber Mütter mit Kindern und so, die werden schon mal aufs Abstellgleis geschoben und wenn die dann älter werden, sind sie sowieso also quasi fernsehuntauglich. Das ist ja auch schon von ganz damals, das ist ja völlig vertrottelt eigentlich. Wie kann man mit seiner Personalressource so umgehen? Ja, wovon lebt ein Sender normalerweise, wenn er sich finanzieren muss? Er lebt von Ankern, von Gesichtern, die man kennt, so wie ihres. Ja, das ist genauso, wie man jetzt sagt, ah, sie haben jetzt 3 Kinder. Danke. Ja, das ist völlig absurd. Auf 1 lebt von ihrer Marke auch. Ja? Und das im ORF ist es so, dass sie sämtliche Marken bei der Tür rauskehren, weil sie nehmen lieber No-Names. Ich meine, das muss einem eigentlich einmal jemand erklären. Und das können sie nur deswegen, weil sie ganz einfach von Steuergeld leben. Müssten sie sich finanzieren und funktionieren, könnten sie sich das gar nicht leisten, weil das ist einfach dumm. Aber ich bin dort nicht mehr. Also so gesehen, ich wäre dort nicht länger geblieben. Ich bin ja auch Psychotherapeutin, ich habe auch einen Brotberuf, ja. Und mir haben eigentlich alle Kollegen furchtbar leid getan, die dort bleiben mussten. Ich war dort einmal eingeladen, bei der Karlich, glaube ich, die gibt es, glaube ich, haben sie auch schon eingestellt, die Sendung haben sie auch rausgeworfen. Ich glaube ja, wenn ich das so mitgegeben habe, aha. Da musste ich also sämtliche Testungen und alles ab, also war wie ein Spießrutenlauf in das Studio zu kommen, wo ich gedacht habe, hallo?
Haben aber doch einige durchgebissen, sagen wir mal so, weil ich kenne doch viele, die eigentlich anders gedacht
haben. Ja, aber das ist das Thema der Existenz. Ja, die haben alle Familie, die müssen eine Wohnung zahlen, Kinder, die sind für irgendwen verantwortlich. Und ich verstehe das auch, was willst du denn dann machen? Und deswegen sage ich ja, also die meisten, die sich gern hergesetzt haben, waren in Pension oder kurz vor der Pension, alle anderen haben keine Chance.
Das ist so.
Ja, aber die hat man beruflich bedroht. Genau, in der Forschung ist es ja ganz genauso. Es wird nur die Forschung finanziert, die das Richtige beforscht. Ja? Deswegen ist ja die Forschung und Trust the Science ist ja sowieso auch einer dieser abstrusen Saga. Aber gut.
Sie haben jetzt ja oft schon gesagt, nicht nur anklingen lassen, sondern klar gesagt, dass Sie viel Hoffnung auch in die Politik und auch in die FPÖ setzen. Jetzt ist es aber so, dass sehr viele Menschen da schon nicht mehr daran glauben und einfach nicht glauben, dass in diesem System, in dieser Demokratie, die wir da jetzt haben, dass da Veränderung überhaupt möglich ist. Was sagen Sie diesen Leuten?
Dass es mir sehr leid tut, dass Sie den Glauben an die Veränderung verloren haben, weil das einzig Sichere im Leben ist die Veränderung. Und die kommt immer. Also das kennt ja jeder aus seinem, wenn er zurückschaut auf seine eigene Geschichte oder die Geschichte seiner Familie, es war immer Veränderung da. Und die FPÖ steht für Veränderung und für Erneuerung. Das kann ich den Menschen sagen. Und im Moment habe ich den Eindruck, dass das, was passiert, sowas wie das Aufbäumen des uralten, schon ewig immer gleichen Systems ist. Es sitzen ja auch immer dieselben, ich sage jetzt am Regierungslenker, ja, und die sitzen jetzt da und sagen, das ist so furchtbar, dass das bis jetzt alles nicht passiert ist, das ist eine Katastrophe und das Budgetloch, um Gottes Willen. Dabei waren es genau diejenigen, die es verursacht haben. Es waren genau diejenigen, die den Lockdown gemacht haben, die Maßnahmen gemacht haben. Es waren diejenigen, die unsere alten Menschen in den Altersheimen für mich mehr oder weniger eingesperrt haben, die teilweise allein gestorben sind, ohne die Hand ihrer Kinder zu halten, was mich immer noch sowas von wütend macht, wenn ich das nur sage, weil ich das fühlen kann und viele deren Kinder auch in der Psychotherapie bei mir am Sofa sitzen gehabt habe, weil die verzweifelt waren. Ich habe Menschen am Sofa gehabt, deren Familien im Krankenhaus gestorben sind und sie konnten nicht bei ihnen sein. Diese Menschen, die nach wie vor in der Regierung sitzen, haben all das getan. Und sie verändern jetzt auch nichts. Wir werden es aber verändern, denn wir machen einen Corona-Ausschuss, wir werden das besprechen und wir machen einen Bilnacek-Ausschuss, wir werden das besprechen. Das wird alles passieren und so wie es ausschaut, wird es auch öffentlich sein und man wird zuschauen können. Das wäre die Idee, dass die Menschen eingebunden sind, weil sämtliche Mitglieder der Regierung, sämtliche Menschen, die im Nationalrat sitzen, sind in meiner Wahrnehmung nichts anderes als Angestellte der Bevölkerung. Und sie haben sich um die Belange der Bevölkerung zu kümmern, zu schauen, was die Bevölkerung benötigt und was sie sich wünscht. Und das passiert von den Menschen, die in der Regierung sitzen, überhaupt nicht. Und das finde ich schlimm. Das ist das, was mich dazu bewegt hat, gerne dort zu sein, mich dafür einzusetzen. Also ich kann den Menschen da draußen nur sagen, haben Sie Vertrauen zu uns, wir machen das.
Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf-Ein-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. Über 900 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf 1.
Es ist aber oft so, und das glauben eben auch viele, dass erstens mal, wenn dann eine Partei an der Macht ist, dass dann wieder Macht korrumpiert, dass dann wieder plötzlich andere Dinge gemacht werden als versprochen. Und das andere, was man ja doch klar sagen muss, ist, dass es ja nicht nur von Parteien oder von Persönlichkeiten, die Geschicke auf der Welt gelenkt werden, sondern dass da auch ganz andere Mächte wirken, die eben dann sehr schnell wieder eingreifen und auch Menschen und Parteien sehr schnell wieder in die richtige Richtung lenken oder einkaufen, was auch immer. Das halten halt viele Menschen für unmöglich, dass sie sagen, als einzelne Partei stellt man sich jetzt gegen dieses riesige System und diese Mächte und verändert wirklich etwas.
Frau Mittmannsgruber, das ist vom Gedanken her ein bisschen so jetzt, als würden da die wäre hier die Bevölkerung und die haben eine Erwartungshaltung, aber die müssen sie eigentlich an alle haben, nicht nur an die FPÖ. Ja? Diese Erwartungshaltung wird bereits von den Parteien, inklusive den Grünen, die darf man nämlich nie außen vor lassen, die waren mit in der Regierung und haben die ganzen Maßnahmen mit durchgewunken, ja, die Grünen, so, die haben die Menschen enttäuscht, so. Und jetzt ist so die Fragestellung so, naja, und was werden sie jetzt machen, wenn sie in die Regierung kommen? Also erstens einmal, glaube ich, braucht es immer Vertrauen, das ist mir wichtig, es braucht Vertrauen. Dann finde ich auch, dass die Menschen, die sich das wünschen, mit Recht wünschen, bin ich schon bei Ihnen, auch nicht nur Forderungen stellen sollten oder Misstrauen haben sollten, sondern eigentlich auch dankbar sein sollten. Weil es ist nämlich für diejenigen, die sich mutig dahinstellen und sich anstrengen, für alle anderen dahinter auch nicht immer lustig und leicht. Wenn ich mir allein anschaue, welchen Grauslichkeiten und Anfeindungen unser Herbert Kickl regelmäßig ausgesetzt wird, das muss man einmal ertragen. So. Also in gewisser Weise sollte da auch ein bisschen ein Respekt da sein für diejenigen, die es versuchen und die sich hart in den Wind stellen und die kämpfen für die restliche Gruppe, die sagt, so wollen wir das nicht. So, genau.
Das ist ganz klar, aber das ist jetzt, spricht jetzt nicht gegen Respekt, wenn man einfach dem System misstraut. Das hat ja jetzt gar nichts mit irgendwelchen Persönlichkeiten zu tun, denen man misstraut, ja, sondern eher dem System, dass das wieder einfach eine Übermacht hat, wo halt einfach einzelne starke Persönlichkeiten oder auch eine Partei schwer dagegen ankommt. So war das jetzt eher gemeint und
richtig,
nicht, dass jetzt irgendwer jemand angreift.
Aber man sollte immer, let's cross the bridge when we get to it, heißt so schön. Ja, das heißt, jetzt schauen wir mal, das ist jetzt eine Möglichkeit zu vertrauen. Ja? Und Menschen wie mir und anderen, die wirklich möchten, dass sich was ändert, ich könnte da woanders sitzen oder was anderes machen, ja, die sich dorthin setzen und sagen, ich mache das jetzt. Schon seit Anbeginn von Corona versuche ich mich hinzustellen und für viele zu sprechen, die es vielleicht nicht können, sich nicht trauen, die übergangen worden sind, die meinen, dass ihnen keiner zuhört, ja, und die jetzt ihre Hoffnung in uns setzen. Für die sitze ich jetzt dort. So, und da geht es jetzt um Vertrauen und ich kann nur für mich sprechen oder für einen Herbert Kickl, den ich gut kenne und dem ich vertraue, oder einen Herrn Schnedlitz oder einen Herrn Hafenecker oder für viele von uns im Parlamentsclub, die sich wirklich bemühen. Aber ich kann nicht in jeden hineinschauen. Und so wie es in jeder Partei ist, gibt es unterschiedliche Persönlichkeiten. Aber diejenigen, die was zu sagen haben und die ich kenne, denen kann man definitiv vertrauen, weil die sitzen dort und tun sich das Ganze an und versuchen, sich eine harte Haut wachsen zu lassen, weil sie es gut mit den Menschen meinen. Das weiß ich. Würde ich da irgendwo den Eindruck bekommen haben und ich sitze doch wirklich nah dran, dass dem nicht so ist, würde ich das nicht machen.
Wie ist es mit den Petitionen und Bürgerinitiativen? Sie sind ja die Sprecherin davon und Es ist ja auch ein Grund, warum viele Menschen da jetzt einfach auch die Hoffnung oder das Vertrauen verloren haben, weil sie einfach das Gefühl haben, sie werden nicht gehört. Und das ist ja nicht nur ein Gefühl, sondern das ist ja offensichtlich der Fall. Und auch Sie nehmen das wahr, dass, dass da einfach zu wenig wahrgenommen wird oder zu wenig Interesse ist und einfach auch viel ignoriert wird von anderen Parteimitgliedern oder anderen Mitgliedern des Parlaments. Können Sie da mehr darüber sagen, wie da oft, wie oft reagiert wird, wie da oft damit umgegangen wird mit den Anliegen der Bürger?
Ja, also ich bin sehr stolz darauf, für Petitionen und Bürgerinitiativen bei der FPÖ quasi die Sprecherin zu sein. Wir sind natürlich ein Team. Wir sind überall, bei jedem Bereich sind wir ein Team, ja, in jedem Bereich. Aber da bin ich halt die Sprecherin und weil für mich ist das eigentlich das Mittel, zwischen den Wahlen aus der Bevölkerung heraus klar und deutlich zu hören, was sich jemand wünscht und was ihm wichtig ist. Da kommen halt dann Petitionen oder Bürgerinitiativen. Und was ich halt sehe in dem Bereich ist, dass das von den anderen Parteien zwar immer wieder diskutiert wird, sehr elegant, aber im Prinzip landet es in irgendeiner Schublade und wird nicht mehr herausgeholt. Und das finde ich halt ganz schlimm, weil was ist dann da mit der Demokratie, die immer alle so leben wollen und schützen wollen? Also das vermisse ich da ein wenig. Das wird also nicht ernst genommen. Und da gibt es immer wieder so Hearings, wo man dann einen Spezialisten einladen kann. Und wir haben jetzt gerade diese Thematik WHO, Pandemievertrag, internationale Gesundheitsvorschriften, das ja von den Regierungsparteien unbedingt durchgewunken werden soll, dass quasi von dort noch mehr Macht, also die bekommen noch mehr Macht. Der Herr Gebresius kann dann entscheiden, wann es eine Pandemie gibt und wann was aufgerufen wird. Auf jeden Fall hatten wir da ein Hearing. Und da habe ich die Frau Dr. Silvia Behrendt eingeladen. Das ist eine Juristin, eine Spezialistin, die auch bei den internationalen Gesundheitsvorschriften gearbeitet hat, um eben den anderen wirklich zu erklären, wo da der Hase im Pfeffer liegt, wovor wir warnen und was man da sich wirklich noch anschauen müsste, bevor man dem irgendwie zustimmen kann. Ja? Und was die Frau Dr. Behrendt halt sagt, um es unseren Zuschauern kurz zu erklären, ist, dass es schon gut ist, wenn wir nach dieser Corona-Thematik jetzt schauen, dass wir besser miteinander arbeiten auf einer höheren Ebene. Aber man sollte eigentlich schauen, dass es nicht wieder dazu kommt, dass man selbstbestimmten Bürgern ihre Möglichkeiten und Rechte nimmt. Aber da geht die Reise hin. Also das gehört eigentlich, um es chauvial auszudrücken, so adaptiert, dass die Nationalstaaten ihre Souveränität nicht verlieren. Also die kam, die hat einen wahnsinnig spannenden Vortrag gehalten, eben auch, dass da fast 80% zweckgebundene Spenden bei der WHO im Spiel sind. Nachdem Amerika ausgetreten ist, ist das eine hauptsächlich eine Bill Gates-Spielwiese. Und die anderen haben überhaupt keine Fragen gestellt. Also sie haben sie mehr oder weniger ignoriert, während sie den Vortrag gehalten hat, hat keiner zugehört. Es hat niemanden interessiert. Ja? Und das finde ich halt sehr erschreckend, weil gerade zum Beispiel so ein Thema, und das haben wir dort besprochen, weil die Leute eben Petitionen, Bürgerinitiativen gemacht haben zum Thema WHO-Pandemievertrag und wir auch. Ja? Und da haben so viele tausende Leute unterschrieben, es hat einfach niemanden interessiert. Und da hätte ja jeder nachfragen können. Da geht es ja nicht darum, dass die FPÖ das will, sondern da geht es um die Leute. Und es geht darum, dass wir aufeinander aufpassen, ja, und unsere Sicherheit, unsere ganzen Gesundheitsthemen nicht aus der Hand geben, wenn es nicht einen Nutzen für die Menschen hat. Und das ist das, was mich eigentlich zutiefst schockiert hat, ja. Gerade bei so einem wichtigen Thema, wo sie jetzt, also das jetzt ins Parlament kommen wird noch einmal. Ich habe dort schon ein paar Mal dazu gesprochen. Da schreien sie mich dann alle an und ich werde ausgebuht, ja, weil ich bin ja blöd und ich bin ja quasi ein Verschwörungstheoretiker. Aber es sind die Fakten auf dem Tisch und das sind jetzt nicht nur meine Fakten, sondern da gibt es so viele internationale Anwälte, die warnen, die sich das Kleingedruckte genau angeschaut haben, ja, die einfach sagen, wo hier die Reise hingeht. Und das ist zum Beispiel so ein Thema, wo ich sage, wenn die Parteien hier zum Wohle der Menschen zusammenarbeiten würden und solche Petitionen, Initiativen der Leute wirklich ernst nehmen würden, dann müssten wir sich zusammensetzen und sagen, okay, was brauchen wir eigentlich? Und nicht alles ignorieren, weil es von der FPÖ kommt und die Leute auch mit dazu ignorieren, die sagen, das ist aber ein wichtiges Thema, sondern hier gehört Zusammenarbeit her, die ist nicht vorhanden. Und das ist das, was mich zum Beispiel vom Parlamentarismus sehr schockiert hat. Weil ich denke, dass ja jeder es irgendwie gut meint. Aber man müsste halt versuchen, dann irgendwo die Informationen auszutauschen und die auch ernst nehmen. Und nicht nur einfach sagen, ja, was du sagst, ist ein Blödsinn, weil nur das, was ich sage, ist richtig. Ist irgendwie seltsam. Also es ist ein wenig seltsam. Aber man kann es nicht ändern.
Aber wenn da so viel ignoriert wird, und das haben wir ja auch bei den Wahlen gesehen, wie viel ignoriert werden kann, kann man dann überhaupt von Volksvertretern sprechen oder?
Das war am Anfang wirklich tough für mich, weil ich dachte immer, da kann man da was ganz viel machen. Aber man sieht einfach, dass die Opposition von den anderen ausgebuttet wird. Obwohl wir eine riesige Opposition sind, müssen wir ganz einfach in die Regierung kommen, um wirklich zu sagen, okay, wir geben jetzt diesem Tanker Österreich eine andere Richtung. Eine Richtung, wo es gut wird für die Leute und wo unsere Kinder und Familien nicht weniger Unterstützung bekommen. Ja, also, oder den alten Leuten die Pensionen gekürzt werden. Und es ist einfach wirklich böse. Ja, das sind die Leute, die wichtig sind. Die einen für die Zukunft und die anderen haben das Land aufgebaut. Und man kann halt in der Opposition, kann man nur seine Themen trotzdem gründlichst und ordentlichst abarbeiten. Aber man kann nicht ändern, dass in der Demokratie die anderen jetzt hier die Mehrheit haben und auf ihrem Sessel kleben. Und obwohl eigentlich das ganze Land wirklich sowas von in Schieflage ist, um es freundlich auszudrücken, und so viele Menschen arbeitslos werden, so viel Industrie abwandert und die gehen einfach nicht, ja. Also ich denke, man kann ein bisschen die Verantwortung zurückgeben an die Bevölkerung, weil wir leben in einer Demokratie und wenn sie einfach wirklich Veränderung wollen, dann sollen sie sich einfach wirklich genau anschauen, wer für Veränderung steht.
Und Sie würden wahrscheinlich auch trotzdem sagen, dass sich die Bürger engagieren sollen mit Petitionen, ja, und Initiativen, ja, obwohl es, so wie Sie jetzt das angedeutet haben, ja, ignoriert wird. Das heißt, wenn man nicht der Meinung von den regierenden Parteien entspricht, ist es halt schwer, dass man überhaupt Gehör findet oder überhaupt durchkommt. Und für viele Menschen werden sich dann denken, naja, was bringt es dann überhaupt, ja, diese ganze Arbeit? Was sagen Sie denn?
Ich glaube, das geht mir genauso wie den Menschen da draußen. Ja. Ich sitze im Nationalrat und stehe auch für viele Dinge auf. Und weiß, dass ich sie vielleicht nicht immer durchbringe. Aber das Wichtige ist zu lernen, für das einzustehen, was man für gut und wichtig hält. Das ist eine Grundeinstellung im Leben. Das betrifft das eigene persönliche Leben, das betrifft das Familienkonstrukt und das betrifft jetzt auch zum Beispiel seine Einstellung zu Themen, die in Petitionen und Bürgerinitiativen kommen sollen. Weil es geht ja nicht immer nur darum, wenn man sagt, ich stehe für etwas ein, dass ich es ganz sicher durchkriege. Aber ich muss zumindest einmal versuchen, dass ich es durchkriege. Und genauso tue ich es auch. Ich höre jedenfalls nicht auf damit. Nicht aufgeben, sondern aufstehen, für das Einstehen, sich nicht abbringen lassen, sich nicht klein machen lassen, sich nicht verzwergen lassen, ist ein gutes Wort, genau. Weil das ist ja das, was immer versucht wird, mit der Bevölkerung zu machen, mit denen, die es anders denken, anders meinen, die werden lächerlich gemacht, haben wir jetzt über Jahre erlebt, ja. oder durch dieses Moralisieren, dass ich es rausbringe, durch das Moralisieren im Moment von wegen, was man auch der FPÖ meistens so unterstellt, ja, also das ist quasi die Partei, die mag keine Migranten oder solche Dinge, ja, also das ist, und wenn man jetzt vielleicht diese Partei gut findet, dann wird man gleich mit in einen Topf geworfen. Ich meine, Sie haben ja auch ein großartiges Buch geschrieben, das ich auch gelesen habe, jetzt Rechtsextrem, wo Sie einfach so viele kleine Themen aufgezählt haben, wo Sie gesagt haben, Moment einmal, also wenn ich jetzt vielleicht eine Trachtenjacke anhabe, so wie ich heute, oder eine Lederhose oder so, dann bin ich rechtsextrem. Und das ist so dieses Verzwergen wollen, dass man das bis in den kleinen Bereich jedes einzelnen Menschen, dass man ihn klein macht. Und deswegen nicht klein machen lassen. Absolut nicht klein machen lassen. Solange ich dort sitze, wandern die Petitionen und Bürgerinitiativen, um die ich mich streite. Ja, ich streite mich um jede einzelne. Vielleicht, weil die anderen mehr sind in eine Lade. Aber wir haben sie abgearbeitet. Sie sind auch auf der Parlamentsseite ersichtlich. Und wir können sie aus diesen Schubladen, wenn wir mit den Leuten dann kommunizieren, wieder rausholen.
Ja, das wäre eine wichtige Frage jetzt noch. Ganz wichtig. Was haben denn die Petitionen und Bürgerinitiativen für einen Sinn, abseits davon, dass sie jetzt vielleicht durchgeboxt werden, was haben sie denn noch für eine Wirkung?
Es ist die Stimme der Bevölkerung, die uns sagt, nehmen wir jetzt Smart Meter her. Das ist ein ganz wichtiges Thema für so viele Leute. Da gibt's ja eine Tierärztin, die haben sich, weiß nicht, den Strom abgedreht, weil die will das Gerät nicht. Und das ist in der ganzen Europäischen Union, ist das nicht einheitlich geregelt. Das ist ein Vollchaos, wo also gewisse Energielieferanten halt einem so denken und woanders so. Und der Leidtragende ist eigentlich der Bürger, der keine Entscheidung mehr treffen kann. Also Smart Meter. Diese Petition ist jetzt gerade da und wir kämpfen um diese Petition. Und wenn man das macht, dann wandert das auch ins Plenum. Das heißt, im Plenum ist es wie die Fernsehsendung der Regierung. Da kann man dann auch zu dem Thema sprechen, was ich auch machen werde. Ja? Und man kann diese Themen, wenn man sie mal da hat, dann kann man sie wieder rausholen. Und das bemühen wir uns eigentlich die ganze Zeit. Also es ist, ich finde, es ist nie wurscht, ob man wirklich das, was einem wichtig ist, versucht auch zu leben. Das ist wahnsinnig wichtig, weil das macht was mit einem. Wenn man alles sich nur mehr gefallen lässt, so in so einer Opferhaltung, ja, dann glaube ich, wird man wirklich krank. Das darf man nicht. Das darf man nicht zulassen. Das dürfen wir auch nicht zulassen. Und ich kann den Leuten da draußen nur sagen, uns geht es teilweise auch nicht wirklich, ist nicht fein, manchmal im Plenum zu sitzen und so beschimpft zu werden. Das ist nicht lustig, ja.
Ja, das passt auch ganz gut zu unserer heutigen Abschlussfrage, wo es darum gehen soll, warum eigentlich so wenige Menschen gegen Unrecht aufstehen, im Vergleich dazu, wie viele eigentlich sehen, dass hier viel Unrecht geschieht. Also im Vergleich dazu erheben sehr wenige die Stimme und kämpfen wirklich für Frieden, für Freiheit. Da sagen die einen, es geht ihnen noch zu gut, und die anderen sagen, es geht ihnen zu schlecht. Also es geht ihnen zu gut, dass sie wirklich genug Druck verspüren, dass sie jetzt aufstehen müssen. Oder es geht ihnen zu schlecht, weil sie einfach keine Kraft mehr dafür haben, wirklich gegen Unrecht aufzustehen und ihre Stimme zu erheben. Die Meinungen sind hier immer geteilt. Was würden Sie dazu sagen, gerade auch vielleicht als Psychotherapeutin, was können Sie da sagen, was da mehr stimmt? Geht es uns zu gut oder zu schlecht?
Wenn man sich das Ganze anschaut, ist für mich es weniger das Thema gut oder schlecht, sondern es ist eigentlich mehr das Thema wieder richtig oder falsch. Das ist ja seit Corona, läuft ja das durch. Es gibt ja so eine Spaltung in der Meinung, die du vertreten darfst nach außen hin oder in einer Meinung, die du vielleicht hast, die du lieber zu Hause unter ganz guten Freunden kommunizierst. Also da ist was passiert in der Gesellschaft, dass wir ununterbrochen zu all den wichtigen Themen gespalten sind und nicht mehr wirklich sagen, was wir denken. Zumindest merken wir, dass wenn wir das tun, dass wir dann polarisieren. Also ich glaube, dass das einmal einer der Gründe ist. Ja. Das Zweite ist, ob es uns gut oder schlecht geht, da sind für mich wiederum die Medien herzuholen, weil die Medien oder die Meinungsmache verursacht ja auch einen großen Teil der Idee, dass man verwirrt ist und sich denkt, ja, ich finde jetzt zwar vielleicht das, was diese eine Partei oder die eine Person sagt, richtig, aber in den Medien steht das ganz anders. Also das sind lauter so Verunsicherungsfaktoren, die dazu beitragen. Und die große Mehrheit denkt aber schon darüber nach. Die bemerkt mittlerweile, dass dieses Gebäude so geht, so ist richtig, dass das langsam zusammenbricht, das bröselt. Also man sieht langsam mittlerweile das Graffiti durch, das dahinter ist, wo das schön verkittet ist. Also dieses Gebäude, so ist die gute Realität und so funktioniert unser Staat und so ist alles in bester Ordnung und das wird immer weiter so funktionieren, das bröselt und das bröselt ganz massiv. Und so gesehen glaube ich nicht, dass es was damit zu tun hat, ob es einem zu gut oder zu schlecht geht, sondern ich glaube ganz einfach, dass es so ein innerer Drang sein wird, dass die Menschen sich wieder trauen werden und das werden immer mehr, einfach in Ruhe die Wahrheit zu sprechen. So wie es wir jetzt gemacht haben oder wie sie es auch immer tun, wenn sie auf Sendung sind. Einfach in Ruhe die Wahrheit zu sagen und zuzulassen, dass vielleicht jemand anderer das noch schwer erträgt oder es nicht hören will, weil er eine andere Wahrheit hat. Okay, aber nur so durch Ruhe und Liebe und Respekt kommt man wieder in das Miteinander. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass wir so, wie es immer war, in das Miteinander kommen. Für mich ist einer der Leitsprüche der, wenn jeder auf den anderen schaut, kann keinem was passieren. Das hat immer funktioniert. Mittlerweile hat man das eigentlich auch versucht zu zerstören, dass wir aufeinander schauen, egal wie unterschiedlich wir sind. Und das wäre mir wichtig, dass wir diese Unterschiedlichkeiten wegtun, dass wir die erlauben, dass wir die zulassen und uns trotzdem wertschätzen. Das wäre das, was ich mir wünschen würde.
Das ist ein schöner Abschlusswunsch. Ich danke Ihnen vielmals, Frau Giuliani. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
Ich war sehr, sehr gerne bei Ihnen, Frau Mittmannsgruber. Ich danke nochmals herzlich für die Einladung.
Liebe Zuseher, wir haben heute wieder gehört, wie wichtig es ist, unabhängige Medien zu stärken und echte Gegengewichte aufzubauen. Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, Formate wie diese sind nur möglich, weil Menschen wie Sie diese tragen. Jeder Beitrag hilft und macht weitere Gespräche wie dieses erst möglich. Ich danke Ihnen von Herzen und freue mich, Sie bei meiner nächsten Sendung Elsa auf 1 wieder begrüßen zu dürfen. Auf Wiedersehen.